Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Hallo. Und mit einer ergriffenen US-Vizepräsidentin to be. Kamala Harris unterbricht ihre Joggingrunde für einen nicht unwichtigen Handyanruf.
We did it. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States.
They did it. Am Samstag wurde es in den Medien verkündet, Joe Biden wird der nächste US-Präsident. Aber warum rufen denn in den USA eigentlich gerade die Medien den nächsten Präsidenten aus und keine offizielle Behörde? Gleich eines unserer Themen. Außerdem sprechen wir darüber, wie die EU-Mitgliedsländer bei unserer Handykommunikation künftig mitlesen wollen. Und wir schauen uns an, warum in Australien Medien vor Gericht stehen, weil sie über das Urteil in einem Prozess zu Kindesmissbrauch berichtet haben. Vorher werfen wir aber noch einen Blick nach Sachsen. Bei einer Demo gegen Corona-Maßnahmen ist da nämlich am Wochenende wieder einmal so einiges schiefgelaufen. Bei einer Demonstration der sogenannten Querdenkerbewegung in Leipzig ist es am Wochenende wieder zu Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten gekommen. Die Bewegung protestiert einerseits gegen Corona-Maßnahmen, versammelt andererseits aber auch viele Rechtsextreme in ihren Reihen. Wer die Bewegung beobachtet, weiß, dass sie sich in Teilen gerne den Anstrich einer Hippie-Friedensbewegung gibt. Gleichzeitig schüren einige ihrer Schlüsselakteure aber gezielt Hass gegen Medien und Politik. Es ist nicht das erste Mal, dass es dabei auch zu verbalen und körperlichen Angriffen kommt. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz war bei den Protesten am Wochenende mit dabei. Deswegen zunächst die Frage vorweg, welche Ausschreitungen und Angriffe konnten Sie vor Ort beobachten?
Also ich persönlich habe die Situation am Hauptbahnhof beobachtet, wo die Demonstration der Querdenker eben auf die Polizei zugelaufen ist, dort dann kurzzeitig gestoppt wurde. Und dann hat sich aus diesem Demonstrationszug heraus, kam dann eine Gruppe von rechtsextremen Hooligans, die erkennbar auch solche waren, einige auch bekannt aus der Dortmunder Hooligan-Szene, die dann auf die Polizei zugegangen sind, sie angepöbelt haben, mit Gegenständen beworfen haben. Ich persönlich musste dann leider diesen Ort kurzzeitig verlassen, weil ich selber ein Schaltgespräch mit dem Deutschlandfunk hatte. Da habe ich mich etwas abseits gestellt. Und wenig später ist dann an dieser Stelle das passiert, was vielleicht viele auch schon gesehen haben, weil es ein Video davon gibt. Das war ein Angriff auf einen Journalisten, der gezielt aus dieser Demonstration heraus angegriffen wurde, auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs zusammengeschlagen wurde. Von Teilnehmenden des Querdenken-Protests, also nicht von explizit Rechtsextremen, zumindest sahen sie nicht so aus, sondern von Teilnehmenden dieses Protests. Und das ist nur eine von vielen über 30 Zwischenfällen, wo Journalistinnen und Journalisten, insbesondere Fotografen, angegriffen worden sind. Ich habe gerade auch noch mit einem weiteren Fotografen telefoniert, Tim Mönch. Er wurde auch in der Nähe dieser Szene von hinten in den Rücken getreten, ist auf den Boden gefallen, hat Prellungen erlitten, konnte sich zum Glück aufrappeln und ist dann weggerannt vor einer Gruppe offensichtlich organisierter Rechtsextremer. Die Polizei konnte weder ihn noch die anderen offenbar schützen in diesen Situationen.
Wie ist es Ihnen denn ergangen? Wurden Sie auch angegriffen oder bei der Berichterstattung behindert?
Ich wurde zum Glück nicht persönlich angegriffen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich in bestimmten Situationen dann eher entferne. Da hat man es als Radiomensch etwas leichter, während die Fotografen und auch Kameraleute natürlich besonders exponiert sind, weil sie natürlich immer sichtbar sind bei ihrer Arbeit. Ich persönlich habe mich nicht direkt in einer Situation befunden, in der ich bedroht wurde, zum Glück. Aber es ist schon so, dass da insgesamt so ein Gefühl von Bedrohung da war. Auch deswegen, nicht aus der Querdenken-Demonstration heraus, das waren größtenteils friedliche Menschen, die wollten nicht alle mit mir reden, weil einige davon auch die öffentlich-rechtlichen Medien ablehnen, mir auch geraten haben, ich solle mich doch selber mehr in alternativen Medien informieren. Aber es gibt eben auch die organisierten Rechtsextremen und die liefen dort relativ frei herum. Es war verhältnismäßig wenig Polizei da. Und dann wird man auch selber als Journalist einfach vorsichtiger und guckt eben, dass man vielleicht jetzt nicht alleine irgendwo hingeht. Und ich habe mich dann teilweise aus Situationen auch wegbegeben, weil ich gemerkt habe, oh, ich sehe jetzt auch nicht genau, wo Polizei ist, sehe auch nicht, was die Leute hier um mich herum denken.
Die Demonstration ist ja auch sonst aus dem Ruder gelaufen. Die größte gerichtlich genehmigte Corona-Party sei das gewesen, sagen manche. Infektionsschutzstandards wurden nicht eingehalten. Rechtsextreme sind durch die Stadt gezogen. Ja, und jetzt kann man beobachten, dass sich Justiz und Polizei gegenseitig dafür die Schuld zu schieben. Welche Verantwortung trägt denn Ihrer Beobachtung nach die Polizei dafür, dass das Demonstrationsgeschehen so unkontrollierbar geworden ist und dass auch Journalistinnen und Journalisten wieder massiv körperlich angegriffen worden sind?
Die Polizei trägt sicher nicht die gesamte Verantwortung, aber sie trägt natürlich einen Teil der Verantwortung. Ich stimme der Polizei darin zu, dass sie diese Demonstration nicht auflösen hätte können mit Gewalt. Das sagt auch der Innenminister. Man hätte keine Wasserwerfer hier einsetzen können gegen friedliche Demonstrierende. Darum geht es aber auch gar nicht. Die Polizei hätte insgesamt präsenter sein können. Es waren über 3000 Beamtinnen und Beamte in der Stadt, zumindest in Reserve. Die wurden größtenteils zumindest nicht im unmittelbaren Umfeld der Demonstrationen eingesetzt. Es war wenig Polizei sichtbar. Und ich glaube, das hat dann eben auch Einzelne ermutigt, innerhalb dieser Demonstration die Chance zu nutzen, eben einerseits für gezielte Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, aber auch für so eine Massenbewegung auf die Polizei, die ja auch angegriffen wurde und teilweise eben dann auch deswegen Pressevertreter nicht schützen konnte, weil sie sich um den Eigenschutz bemühen musste erstmal. Und das ist natürlich ein Versagen, muss man sagen, der Polizeiführung, die diesen Einsatz geplant hat.
Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz über die Demonstration der sogenannten Querdenkerbewegung am Wochenende, bei der einmal wieder mehrere Journalistinnen und Journalisten angegriffen worden sind. Nach einem erbitterten Auszählungskrimi haben allen voran Fox News und CNN am Samstag das lang erwartete Ergebnis verkündet.
CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term.
The Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada, putting him over the 270 electoral votes he needs to become the 46th President of the United States.
Joe Biden wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Eine historische Wahl geht damit zu Ende. Historisch, weil sich nie zuvor in der Geschichte der USA so viele Menschen an einer Präsidentschaftswahl beteiligt haben. Historisch, weil mit Kamala Harris die erste Frau jemals zur US-Vizepräsidentin gewählt wird. Sie ist gleichzeitig die erste Schwarze und die erste Person asiatischer Herkunft in diesem Amt und historisch natürlich wegen dem amtierenden Präsidenten Donald Trump selbst, der vielleicht als erster Präsident in der Geschichte der USA seine Abwahl nicht anerkennen will. Die Ausrufung Joe Bidens zum US-Wahlsieger, also alles ein Produkt der Fake News, denen man nicht trauen kann. Das zumindest behauptet Donald Trump, zusammengefasst in einem seiner Tweets gestern. Und darüber konnte ich vor der Sendung mit Kenton Emery Barnes sprechen. Er ist Amerikanist an der TU Braunschweig und bei den Democrats Abroad, also bei dem Thema auch parteiisch. Und mit ihm habe ich erstmal über den Unterschied zwischen den USA und Deutschland gesprochen, wo es ja einen sogenannten Bundeswahlleiter gibt, der auf behördlicher Ebene politische Wahlen organisiert, überwacht und dann eben auch den Sieger oder die Siegerin benennen kann. Und ich habe ihn gefragt, warum das in den USA aber die Medien machen.
Weil sie haben meistens dann die Prognose, sie bekommen die Prognose von den verschiedenen Bundesstaaten und wenn sie dann das zusammengerechnet haben, dann sie können dann eine Sieger prozentual dann verkünden.
Wie lange gibt es dieses System denn schon? Trump tut ja jetzt seit gestern so, als wäre das alles ein ganz neues Phänomen, von dem er gar nichts gewusst hat.
Es gibt, solange ich mich daran erinnern kann. So, ich weiß nicht genau, wie viele Jahre dieses System gibt, aber ich glaube, seitdem die Medien dann elektronisch geworden sind, machen sie denn das.
Bei seiner letzten Wahl also auch schon.
Genau.
Interessant ist ja auch, dass nun Fox News zu den allerersten gehört hat, die Bidens Sieg verkündet haben. Die hatten ihm ja auch schon deutlich früher als alle anderen Arizona als Staat zugesprochen mit seinen 11 Wahlleuten. Und das überrascht vor allem deswegen, weil Fox News jetzt ganz lange der Haus- und Hofsender von Donald Trump gewesen ist. Kann man da jetzt also schon eine erste Kehrtwende sehen, dass sich also sogar Trump-unterstützende Medien langsam von ihm abwenden?
Das kann ich gut vorstellen, dass die Fox News das tut, weil ich glaube, die sehen, es ist keinesweg, dass Trump dann Biden dann irgendwie überholen kann. Auch wenn er dann vor Gericht geht, ist es unmöglich, dass er so viele Stimmen bekommen könnte, dass er Pennsylvania dann kippen könnte in seine Richtung.
Glauben Sie denn auch, dass man von einem grundsätzlichen Medienwandel sprechen kann? Erwarten Sie das jetzt mit einem neuen US-Präsidenten?
Ich glaube, Fox News bleibt Fox News. Und solange es einen Donald Trump gibt und dann der Einfluss auf einen Teil des Volkes oder die Hälfte des Volkes hat, dann es wird dann immer Fox News ein bisschen zu ihnen dann pandern oder so, in ihnen eine Plattform geben.
Von dem Nachrichtensender CNN ist man eine Trump-kritische Berichterstattung ja schon eher gewöhnt, schon seit mehreren Jahren genau gesagt.
Genau, ja.
Während die während dem Wahlabend und in den ersten Tagen danach noch sehr, sehr sachlich und nüchtern berichtet haben, ging da so etwa ab Mitte, Ende letzter Woche auch alle Schleusen auf. Ein externer Kommentator, der zu Gast war, früher Berater von Obama, weinte Tränen der Erleichterung nach Bidens Wahlsieg live vor laufender Kamera. CNN-Reporter und Anchorman Anderson Cooper sprach von Trump als einer, Zitat, übergewichtigen Schildkröte, die in der heißen Sonne auf dem Rücken liegt und mit den Armen rudert. Sind das emotionale Ausbrüche, wie Sie sie bei der Beobachtung des US-Nachrichtenfernsehens gewöhnt sind, oder hat das neue Dimensionen erreicht?
Ich glaube, das hat in den Zeiten von Trump dann sich ergeben. Dan Jones, ich respektiere ihn sehr, sehr hoch, weil der hat auch mit Obama dann gearbeitet und dann seitdem, der ist auch sehr kritisch. Auch wenn es um die Demokraten geht, der ist sehr kritisch und der hat auch die Erfolge von Trump auch dann anerkannt sozusagen. Und dann, wenn er dann sowas sagt auf laufenden Kameras, ist es nicht gespielt, ist es sehr herzlich und ist es nicht normal. Ich glaube, dass er hat das gesagt oder das gemacht, weil es ist eine große Erleichterung, dass dieser Drama, was wir von Trump erlebt haben, zu Ende geht.
Nun gibt es Gerüchte, Donald Trump wolle möglicherweise einen eigenen Sender gründen. Für wie realistisch halten Sie das?
Ich habe die Gerüchte auch gehört und ich glaube, er könnte das machen, wenn er wollte, weil Geld für ihn ist eigentlich kein Problem, auch wenn er nach seiner Amtszeit ein bisschen Probleme haben werde mit dem Geld. Zum Beispiel, der schuldet 400 Millionen Dollar. Und ich glaube, aber der trotzdem bekommt ein bisschen Rückenwind, wenn er in eine eigene Sendung dann aufstellen möchte.
Vielen Dank, Kenton Emery Barnes, Amerikanist an der TU Braunschweig und bei den Democrats Abroad über die US-Wahl und die Medien.
Vielen Dank, vielen Dank.
Und jetzt weg von den klassischen Medien hin zu Messenger-Diensten wie WhatsApp und Telegram. Die werben ja damit, dass ihre Chats sicher sind. Das heißt, dass Unbefugte nicht einfach so mitlesen können, was wir dort schreiben. Aber was, wenn das, was wir schreiben, Ermittlerinnen und Ermittler in der EU interessiert und die sich einfach Zugang verschaffen würden, per Gesetz? Ein Entwurf einer solchen Resolution der Mitgliedsländer ist dazu aufgetaucht und er legt nahe, dass die Mitgliedsländer hier schnell Tatsachen schaffen wollen. Auch als Reaktion auf den Terroranschlag in Wien. EU-Korrespondent Paul Vorreiter berichtet.
Die EU-Mitgliedstaaten überlegen offenbar, wie die Verschlüsselungstechnik von Diensten wie WhatsApp oder Signal für Ermittlerinnen und Ermittler geöffnet werden soll. Der Ministerrat arbeitet laut Medienberichten an einer Resolution, die die EU-Kommission dazu bewegen soll, einen Vorschlag zu erarbeiten. Aus dem EU-Parlament gibt es bereits alarmierte Stimmen.
Ein EU-Verschlüsselungsverbot würde tatsächlich dazu führen, dass unsere alle private Kommunikation unsicherer wird. Das wäre tatsächlich ein Terroranschlag auf unsere Bürgerrechte. Terroristen würden sich weiterhin wahrscheinlich über andere Wege Möglichkeiten finden, sicher zu kommunizieren. Der Normalo-Bürger, der dieses technische Verständnis nicht hat, bleibt mit seiner Kommunikation unsicherer zurück.
Warnt der FDP-Abgeordnete Moritz Körner. Der Entwurf für eine Resolution der EU-Mitgliedsländer, der dem österreichischen Rundfunk vorliegt, sieht offenbar vor, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwar bestehen bleiben soll, aber Hintertüren geschaffen werden. Sicherheitsbehörden, mitunter auch Geheimdienste, könnten so Einsicht in die Chats oder die Kommunikation erhalten, indem sie Generalschlüssel nutzen, die ihnen die Dienstebetreiber zur Verfügung stellen müssen. Patrick Breyer, EU-Abgeordneter der Piratenpartei, warnt, Zugang zu Kommunikation und Verschlüsselungstechnik schließen sich gegenseitig aus.
Wer sichere Verschlüsselung opfert, um abhören zu können, der zerstört den Schutz unserer privaten Geheimnisse. den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und auch von Staatsgeheimnissen. Der öffnet massenhaftem Ausspähen durch ausländische Geheimdienste und auch Hackerangriffen Tür und Tor. Und deswegen muss die Sicherheit unser aller Kommunikation Vorrang haben.
Die EU-Staaten sollen bis zum Donnerstag Änderungswünsche am Entwurf äußern. Die Resolution soll aber offenbar so vorbereitet werden, dass sie danach recht zügig Anfang Dezember von den zuständigen Ministerinnen und Ministern ohne Aussprache bei ihrem Videotreffen beschlossen werden könnte. Aber
es ist allerdings jetzt zunächst einmal nur eine Resolution des Rates. Die Kommission müsste tatsächlich einen Gesetzesvorschlag vorlegen und der müsste dann noch von Rat und Parlament tatsächlich beschlossen werden.
So Moritz Körner.
Die Kommission hatte mir zwar vor einigen Monaten noch auf eine Anfrage hin geantwortet, dass sie kein Verschlüsselungsverbot plant und dass sie auch Verschlüsselung für wichtig hält und das auch eine Anforderung zum Beispiel der Datenschutzgrundverordnung ist. Aber ich glaube trotzdem, dass hier die Kommission möglicherweise eine Positionsänderung vorbereiten könnte.
Die den Sicherheitsbehörden zwar nur gezielt Zugriff erlauben würde, aber wenn der Generalschlüssel erstmal da sei, könnte damit auch Missbrauch betrieben werden, befürchtet Körner. Mehr Zugriffsmöglichkeiten für Ermittlerinnen und Ermittler auf Online-Kommunikation. Brüssel streitet mal wieder über eines seiner Dauerthemen, lässt sich sagen. Das Thema kocht vor allem nach Terroranschlägen hoch und auch der Bericht des ORF legt nahe, dass die Pläne der Mitgliedsländer in Zusammenhang mit dem Anschlag in Wien stehen. Vor allem Frankreich soll Tempo machen, das ja ebenso erst kürzlich mit Nizza zum Schauplatz eines Anschlags wurde.
Die EU-Mitgliedsländer wollen die Verschlüsselung von Messenger-Diensten wie Telegram und WhatsApp einschränken, Paul Vorreiter berichtete. Und wir blicken nach Melbourne. In der australischen Metropole stehen ab heute 18 Journalistinnen und Journalisten und 12 Medienhäuser vor Gericht, weil sie vor 2 Jahren eine Nachrichtensperre missachtet haben sollen. Damals wurde ein katholischer Kardinal wegen Kindesmissbrauch verurteilt und die Medien, die haben sich die Berichterstattung darüber nicht verbieten lassen wollen. Kardinal George Pell wurde mittlerweile allerdings wegen Verfahrensfehlern doch freigesprochen. Und die Medien, die damals über den Fall berichtet haben, die stehen jetzt vor Gericht. Es drohen Gefängnisstrafen von bis zu 5 Jahren und darüber habe ich vor der Sendung mit dem Journalisten Jörg Schmilewski in Australien gesprochen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wieso es denn damals überhaupt verboten war, über den Prozess zu berichten und wie die Anklage ihre Vorwürfe gegen die Medien begründet.
Es gibt im Grunde genommen eine Hauptbegründung und die heißt, die Geschworenen in einem zweiten Verfahren dürfen nicht beeinflusst werden. Es gibt nämlich hier in Australien eine Besonderheit. Man darf über frühere Prozesse, über frühere Beurteilungen darf man in einem neuen Gerichtsverfahren nichts wissen oder die Geschworenen sollen darüber nichts wissen. Deswegen gab es in diesem Fall die Nachrichtensperre.
Für wie realistisch halten Sie es denn, dass auf die australischen Journalistinnen und Journalisten in diesem Fall tatsächlich eine Gefängnisstrafe zukommt? Hat die Klage da Ihrer Einschätzung nach ausreichend Substanz?
Ja, also der Richter soll sich dementsprechend geäußert haben, dass er eigentlich noch da weitere Beweismittel von Seiten der Staatsanwaltschaft erwartet. Und auch hat hier, muss man dazu sagen, in Australien niemand damit gerechnet, dass es überhaupt wegen einer Nachrichtensperre zu einem Gerichtsverfahren kommt. Das erklärt auch die hohe Zahl von Medien und Journalisten, die sich in diesem Fall stellen müssen. Im Vorfeld hat die leitende Staatsanwältin Carrie Judd die Herausgabe von Dokumenten verlangt, die einzelne Journalisten belasten könnten. Dabei geht es um Arbeitsabläufe in Redaktionen und vorgenommene Änderungen an Artikeln. Und das sei unrechtmäßig, sagt der Anwalt der Medien, Barrister Matt Collins. Und das ist in etwa der aktuelle Stand der Verhandlungen.
Sollte der Anklage allerdings doch recht gegeben werden, könnten auch ausländische Medien zu Strafzahlungen verurteilt werden. Der Deutschlandfunk hat damals ja auch bewusst berichtet. Welche Medien aus dem Ausland sind da jetzt noch betroffen und was könnte auf sie zukommen?
Also ich habe da 2 Medien im Sinn. Ich habe die Süddeutsche Zeitung in München im Sinn, die sich sehr vorsichtig verhalten hat und die auf alle Online-Veröffentlichung verzichtet hat. Sie ist da sicherlich nicht gefährdet. Und wenn man heute in die Nachrichten schaut, dann sehen sich auch die amerikanischen, die US-amerikanischen Medien überhaupt nicht gefährdet. Weil die US-Verfassung sieht ja eindeutig vor, dass Pressefreiheit garantiert ist. Also das heißt, die Situation für Journalisten und für die Presse in den USA ist um ein Vielfaches besser als hier in Australien. Und deswegen schreiben heute schon die US-Medien, wie die Washington Post zum Beispiel, dass sie ja auf gar keinen Fall in dieser Sache belangt werden dürften. Und deutsche Medien wie die SZ, die sich da sehr vorsichtig verhalten haben, dann eben auch nicht.
Die grundsätzliche Frage ist ja auch, inwiefern Nachrichtensperren in Zeiten von Internet und sozialen Medien überhaupt noch funktionieren können. Der Fall wäre ja voraussichtlich so oder so publik geworden, nur dann eben weniger seriös von Fachleuten diskutiert und eingeordnet. Das erste Pell-Urteil kursierte ja auch so bereits am Tag der Urteilsverkündung in mehreren Facebook- und Twitter-Accounts. Spielt das dann in der Diskussion über den Fall keine Rolle?
Doch, das spielt eine Rolle. Es werden Gesetzesänderungen hier in Australien jetzt auch diskutiert, die hinterfragen, wie sinnvoll diese Nachrichtensperren denn im 21. Jahrhundert noch sind. Sie haben es eben schon angesprochen, sie wirken antiquiert und auch unwirksam. Und die australische Mediengesellschaft nennt sie Werkzeuge aus dem 19. Jahrhundert. Die Frage ist an die Justiz, warum ersetzt man Geschworene nicht durch Berufsrichter? Dass Geschworene durch Medienberichte beeinflusst werden könnten, das lässt sich ja objektiv kaum verhindern. Die Medien bekommen einen Maulkorb und das Informationsbedürfnis der Bevölkerung wird untergraben. Und die wichtigste Nachricht an diesem Tag im Dezember 2018, dass Kardinal Pell eben verurteilt worden ist, die wurde monatelang im eigenen Land, aber auch, wie wir vorhin gesagt haben, weltweit unterdrückt.
Der Journalist Jörg Schmielewski aus Australien über Journalistinnen und Journalisten, die dort vor Gericht stehen, weil sie über ein Gerichtsurteil zu Kindesmissbrauch berichtet haben.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Schönen guten Tag, ich bin Stefan Hartmann, Redakteur bei der Altmarkt-Zeitung in Stendal. Eines unserer Lokalthemen für morgen ist der Widerstand des Stadtrates gegen den Oberbürgermeister. In den vergangenen Sitzungen hatte er wiederholt Widerspruch gegen die Ratsentscheidung eingelegt und in den meisten Fällen auch Recht bekommen. Die Unzufriedenheit der Fraktionen ist jedoch mit jeder Sitzung größer geworden. Bei der geplanten Beleuchtung eines Radwegs zwischen der Hansestadt und einem ihrer Ortsteile, die vom Rat beschlossen wurde, war dann aber das Maß voll. Wegen der deutlichen Stellungnahme mehrerer Fraktionen hatte der Oberbürgermeister ein Einsehen und seinen Widerspruch im Angesicht der sich anbahnenden Niederlage zurückgezogen.
Das war's mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie auch online. Und dort gibt es auch unseren neuen Podcast nach Redaktionsschluss, in dem wir mit Hörerinnen und Hörern über kritische Themen in den Medien diskutieren. Was stört Sie? Was läuft falsch? Was läuft aber vielleicht auch gut und wovon würden Sie gern mehr sehen und hören? Wenn Sie Lust haben, mitzudiskutieren oder uns Themenvorschläge machen wollen, dann schreiben Sie uns unter nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Gleich folgt der Büchermarkt mit Hubert Winkels und dort hören Sie dann ein Kritikergespräch über Christoph Peters Dorfroman. Mein Name ist Miriam Kitt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.